Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute in deinem Familienglücks-Online-Kongress. Und heute habe ich Georg Milzner bei mir. Georg ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut mit Schwerpunkt Hypnotherapie, Verhaltensbiologe, Vater und Autor. Und ich habe das Buch von Georg Milzner gelesen, Digitale Hysterie. Er hat mir gerade gesagt, das Buch ist vergriffen, aber da werden wir ein bisschen mit dir darüber sprechen. Denn Georg, geht es um das Smartphone, und wenn die Bindung in Ordnung ist, dann passt auch das Smartphone, und da möchte ich heute mit Georg drüber sprechen, denn von Eltern und Erziehenden schlägt digitalen Medien großes Misstrauen entgegen, und das ist meistens tatsächlich zu Unrecht, denn das Computerproblem ist im Kern ein Beziehungsproblem, und da möchte ich heute mit ihm drüber sprechen. Lieber Georg, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Herzlichen Dank für die Einladung, Kira.
Georg, du bist psychologischer Psychotherapeut und Diplompsychologe mit Schwerpunkt Hypnotherapie. Magst du mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem psychologischen Psychotherapeuten?
Ein psychologischer Psychotherapeut ist jemand, der Psychologie studiert und hinterher eine psychotherapeutische Ausbildung abgeschlossen hat. Dann ist man im Grunde beides. Man ist Psychologe und Psychotherapeut. Der Unterschied ist der zu den ärztlichen Psychotherapeuten, die vorher Medizin studiert haben, aber meistens dafür von der Psychologie ja eher wenig mitbekommen haben. Und mein Schwerpunkt war halt ursprünglich die Psychologie. Das Studienfach übrigens, in dem ich auch das erste Mal mit Mensch-Maschine-Interaktionen forschend in Kontakt kam. Damit hat also im Grunde alles angefangen. Und danach kam die Psychotherapieausbildung und dann der Schwerpunkt der Hypnotherapie noch.
Okay, und du hast dich so ein bisschen in deiner Arbeit auch um das Thema Familie, Kindheit, Kinder so spezialisiert, oder ist das ein Teilbereich deiner Arbeit?
Spezialisiert habe ich mich da nicht. Ich bin ursprünglich eher Erwachsenentherapeut, und meine ursprüngliche Arbeit, die hatte eher mit so großen Themen zu tun. Bindungsstörungen waren ein ganz großes Thema, Borderline-Störungen, Psychosen. Und aber bei all dem habe ich festgestellt, es gibt da so wiederkehrende Kindheitsthemen. Und diese Kindheitsthemen, die geraten aber seltsamerweise immer wieder völlig aus dem Blick. Und mein Eindruck war, wenn ich jetzt als Psychotherapeut sowas wie ein Fachmann für misslingende Kindheit bin, dann kann ich aus diesem Hintergrundwissensschatz vielleicht extrahieren, was man heute tun kann, um diese Störungsbilder zu vermeiden. Und daraufhin habe ich eine Studie begonnen, eine große Studie, die hieß Gelingende Kindheit. Und in dieser Studie habe ich über einen Zeitraum von über 20 Jahren die gesamte Datenmenge, die ich aus meinen Behandlungen erhoben hatte, daraufhin abgeklopft, was sind denn eigentlich die Faktoren, die bewirkt haben, ob Kindheit gelingt oder nicht. Und da konnte ich ein paar ganz klare Faktoren herausfiltern.
Möchtest du welche mit uns teilen? Das ist ja wahnsinnig spannend. 20 Jahre ist ja ein riesiger Zeitraum.
Das ist ein riesiger Zeitraum, ja. Ja, es sind insgesamt 8 Faktoren. Also ein Faktor, der ganz entscheidend dabei ist, ist der Faktor Urvertrauen. Das heißt, stabile Bindungen, intakte Bindungen, eingebunden sein in einen wiederkehrenden Kontext. Das ist der Faktor, der auch völlig unverzichtbar ist und bei dem man im Grunde nichts falsch macht, wenn man diesen Faktor fördert.
Wie kann man das also was kann man da sich darunter vorstellen unter Urvertrauen? Wie merke ich, dass ich es habe oder dass ich es nicht habe?
Naja, wer ein Urvertrauen hat, fühlt sich in der Welt einigermaßen heimisch. Er hat den Eindruck, die Welt ist ein Ort, wo man gut sein kann und wo man erst einmal von der Welt selbst angenommen wird. Das ist ein Eindruck, der, das wissen wir schon sehr lange, dadurch entsteht, dass die frühen Bindungen sehr konstant sind und dass die elementaren frühen Bedürfnisse des kleinen Kindes, also es ist immer jemand da, es ist immer dieselbe Person für mich da. Ich werde in meinen Grundbedürfnissen wahrgenommen. Wenn ich schlafen möchte, schlafe ich. Wenn ich Hunger habe, kann ich was zu essen bekommen. Und wenn ich Nähe suche, kriege ich Nähe, dass all diese Bedürfnisse gestillt werden.
Und
Das ist für moderne Eltern im Moment eine irre Herausforderung, weil der Wunsch oder auch der Drang, das kann man ja oft nicht so genau unterscheiden, alles unter einen Hut zu kriegen, also Eltern zu sein und Kinder zu haben und gleichzeitig Karriere zu machen und gleichzeitig schnell wieder im Job zu sein, das geht nicht ohne Verluste ab. Und leider, das belegen Studien im Moment in sehr steigendem Maße, schneiden die Kinder dabei am schlechtesten ab. Das hat ein Aufsatz im Spiegel gerade noch gezeigt, jetzt vom Wochenende, im Spiegel Online. Die Befunde sind leider nicht gut. Und als Experte für Bindungsstörungen würde ich sagen, das ist leider nicht ausgeschlossen, dass ein großer Teil derjenigen Kinder, die sehr früh fremdbetreut werden, die Fremdbetreuung allein ist nicht das Problem, die schlechten Versorgungsschlüssel und das häufige Wechseln von Bezugspersonen, das ist das Hauptproblem. Man kann also leider vermuten, dass das einem guten Teil der jetzt heranwachsenden kleinen Kinder nicht sehr gut tun wird. Und man kann das eben auch schon beobachten an der Art des Medienumgangs von Kindern, dass diejenigen, die sicher gebunden sind, also die relativ klare, immerwährende Bezugspersonen haben, mit ihren Medien anders umgehen und die Eltern auch anders einladen, daran teilzuhaben. Das heißt, um gemeinsam zum Beispiel diesen digitalen Kosmos zu erkunden, muss man ja gemeinsam relativ viel Zeit verbringen, sonst geht das ja überhaupt nicht. Aber das ist im Grunde, wie du sagst, das war ja ein schönes Zitat aus meinem Buch, das Computerproblem ist im Kern ein Beziehungsproblem. Wenn die Bezogenheit nicht da ist, dann kann in der Tat die digitale Medienwelt eine ganze Menge an Reizen bringen, die für die Kinder schwer zu verarbeiten sind oder auf die die Kinder auch aufspringen.
Das heißt, wie merke ich das als junger Mensch oder als Erwachsener vielleicht, wenn das bei mir schon so gewesen ist, dass diese Bindung am Anfang, das Urvertrauen nicht sich so ausbilden konnte, wie es vielleicht sollte? Also was hat das für Folgen später, wenn man größer wird? Du hast das ja über lange Zeit verfolgt.
Die Kinder neigen dazu, vermehrt auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, sie werden einige Jahre später, das ist in der Regel so ab dem 8., 9., 10. Lebensjahr der Fall, gehäuft auffällig. Das ist bei den Jungen noch ein bisschen ausgeprägter. Die Mädchen neigen eher zu einem überangepassten Verhalten und versuchen sich darüber eher, sagen wir mal, Wohlwollen oder Zuneigung zu verschaffen, während man bei den Jungs rein statistisch jetzt, das ist eine reine mathematische Geschichte, während man bei den Jungs finden kann, dass sie überzufällig häufig in diesem Alter anfangen, sehr unruhig zu werden, Konzentrationsstörungen zu bekommen und auch vermehrt Aggressivität zu zeigen, weil sie eben so eine Art von innerer Spannung fühlen, die sie sich so richtig nicht erklären können und für die sie keine andere Lösung finden, als das, was in ihnen ist, zu veräußerlichen und dann eben Ärger zu suchen oder Dinge zu zerstören oder in der Klasse zu randalieren oder dergleichen. Urvertrauen. Ja, bitte.
Ist das fehlende Urvertrauen, kann ich das später als Kind oder Erwachsener, kann man das wiederherstellen oder ist es irreversibel? Wenn es weg ist, ist es weg.
Na, ganz irreversibel ist es nicht, aber es ist schwer. Ich mache das ja in Therapien, aber es ist wirklich einiger therapeutischer Aufwand, den man dafür betreibt, weil man geht ja in eine Zone runter, die vorsprachlich ist. Kinder, die man sehr früh weggibt, die sind ja in dem Riesendilemma, dass sie noch nicht mal sagen können, was ihnen fehlt. Sie können auch nicht sagen, wenn etwas mit ihnen passiert, was sie nicht wollen. Sie könnten nicht mal sagen, wenn sie misshandelt werden. Und das ist also für mich als Evolutionsbiologen ist es eigentlich völlig schockierend. Das würde kein Tier machen. Das widerspricht jedem Instinkt. Aber es ist ein kulturelles Muster, hinter dem diese Idee steht, wenn wir nur alle Erwachsenen möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt kriegen und die Kinder ganz früh in die Krippe, dann ist alles gelöst. Das ist, wie im Spiegel jetzt, Spiegel Online am Wochenende jetzt zu lesen war, eben möglicherweise eine Verschiebung auf Kosten der Kinder, nachdem es früher die Frauen waren. Und für meine Begriffe, ich habe jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben, hinter dem so die Idee einer nachhaltigen Kindheit steht, ist das Modell im Ganzen absurd. Also erstens ist es absurd, dass die Väter nicht viel stärker eingebunden sind in die Care-Arbeit, in die Betreuung. Das sage ich jetzt als mitbetreuender Vater. Zweitens ist das gegeneinander Ausspielen von weiblicher Selbstverwirklichung und kindlicher Grundversorgung absurd. Das kommt auch aus den Müttern selbst überhaupt nicht.
Ja.
Ich arbeite mit diesen Müttern, ja. Die sind im Gegenteil zumeist sehr zerrissen. Das heißt, die sitzen vor mir und sagen, aber einerseits ist das doch ganz toll, aber Herr Milzner, in der Kita geht es meinem Kind doch bestimmt gut, oder? Ja, das heißt, sie suchen eigentlich eine Bestätigung dafür, dass doch alles gut ist. Die suchen sie aber nur, weil ihr Instinkt ihnen rückmeldet, es könnte auch anders sein.
Ja, das ist ja in uns angelegt, in uns Mütter, dieser
Genau.
Instinkt, das Kind bei uns zu haben, bis es in die Schule geht.
Genau.
Nur unser Leben ist halt oft nicht mehr darauf ausgerichtet oder es wird auch gesellschaftlich oft nicht mehr anerkannt, dass Mütter das tun.
So ist es, Kira. Also ich bin selbst überhaupt kein Kindergartengegner. Meine Kinder waren alle in Kindergärten, aber eben erst etwas später, wenn sie sprechen konnten und eine gewisse soziale Reife erlangt hatten, also ab 3, 4, so um den Dreh. Wenn es also auch ganz gut ist, wenn die Kinder untereinander mehr Verbindungen knüpfen. Das Dilemma in Hinsicht des Urvertrauens liegt bei den ganz frühen Weggaben, bei denen eben auch keine Beziehungskonstanz da ist, weil das die Kitas oder die Krippen einfach gar nicht leisten können. Die haben den Personalschlüssel nicht. Dann sind immer welche krank. Das erleben wir im Moment ja wieder, ne? Wo ganz viele Kitas Notbetrieb wieder haben, also viele krank sind. Dass
Was
das aber natürlich zu einer Instabilität führt, die man hinterher in den Verhaltensformen wiederfinden kann, dass es zum Beispiel dazu führt, dass man vielleicht auch in der Nutzung digitaler Medien etwas sucht, was man woanders schmerzlich vermisst, das liegt nah. Und
Ja.
damit wären wir eigentlich an dem Punkt, auf den wir hinaus wollen, ne?
Genau, also du hast, bevor wir jetzt die Smartphone nutzen, finde ich auch ganz, ganz wichtig diesen Zusammenhang, aber damit wir hier den Kontext nicht verlieren, würde ich gerne noch mal ganz kurz auf dein Buch Renaturierung der Kindheit sprechen. Was du gerade gesagt hast, ist ein ganz spannender Faktor. Für welche Elternschaft ist das Buch geschrieben? Ist das, wenn ich einen Säugling habe, wenn ich schwanger bin, oder es gibt da keine Altersbegrenzung?
Also ich halte es mal ganz kurz in die
Ja,
Kamera.
gerne.
Das ist das Buch hier, die Renaturierung der Kindheit heißt es, bei Tologo erschienen. Und das ist auch kein Zufall, dass darauf ein betreuender Mann zu sehen
Stimmt,
ist.
ja.
Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Ich möchte das nicht in die Ecke rutschen lassen, dass das so ein Mom-Bashing gibt. Dass Mütter also jetzt diejenigen sind, die die Kinder weggeben und das dürfen sie aber nicht. Sondern ich möchte schon dahin, dass das ganze gesellschaftliche Konstrukt dahinter das Problem ist. Und das ist ein sehr kaltes Konstrukt. Das ist nämlich ausschließlich wirtschaftlich gesteuert. Und ja, unter Renaturierung der Kindheit verstehe ich sowas wie eine nachhaltige Kindheit. Eine Kindheit, die in der Lage ist, unser aller Instinkte zu würdigen. Und die Instinkte sagen eben erstmal, dass wir eher behüten wollen als weggeben, dass wir uns hingezogen fühlen und ja, in gewisser Weise leiden, wenn wir die Kinder woanders hingeben. Und das Leiden äußert sich zum Beispiel in diffusem Sorgenmachen. Oder viele Mütter beschreiben es so hier in der Mitte des Körpers, so als ob da was zieht. Ja, das ist das, was man in der Forschung mal die unsichtbare Nabelschnur nannte.
Okay.
Und ja, das ist ein schöner Begriff, ne?
Ja, sehr.
Und da stimmt auch was dran. Also dieses instinktive Hingezogensein, man muss sich das mal angucken. Ich habe früher mal mit einem Freund und Kollegen zusammen eine Studie gemacht, die hatte mit Großkatzen zu tun, also Löwen, Leoparden, Jaguare. Und ich habe von den Leopardenmüttern unglaublich viel gelernt. Die sind infam geduldig, ganz tief geduldig. Die lassen die Wildheit ihrer Kleinen zu. Die sind aber sofort da, wenn die Gefahr besteht, dass man ihnen eins der Kinder entfernt. Die haben eine unglaubliche Geduld einerseits und eine unglaubliche Reaktionsbereitschaft andererseits. Und wenn ich mich als Therapeut frage, was kann man denn tun, damit man, ja, damit wir vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben, ja? Es wäre ja eigentlich schön, wenn wir mehr gesündere Erwachsene hätten.
Das stimmt.
Aber im Moment haben wir die absurde Situation. Jedes dritte Kind ist in irgendeiner Form von Therapie und jeder dritte Jugendliche auch. Und bei den Erwachsenen setzt sich das fort. Das heißt, das System kann gar nicht so viel nachbessern, wie es von vornherein Schaden anrichtet.
Ja. Ja, wir haben ja zum Teil Wartezeiten von einem Jahr mittlerweile bei für
Absolut,
Therapieplatz.
absolut, ja. Ja, genau. Und wenn wir da korrigieren würden, wenn wir da sagen würden, Wir brauchen eigentlich ganz neue Modelle. Wir brauchen nicht die 50er Jahre, um Gottes Willen, ja. Sondern wir brauchen eher etwas, was über das Jetzige hinausgeht. Wir haben ja im Grunde die Modelle der DDR kopiert oder der die skandinavischen, die aber in den skandinavischen Ländern gerade aufgearbeitet werden, weil man sagt, oh Gott, das ist so viel schiefgegangen dabei. Und wir haben so gesteigerte Pathologiezahlen, zum Beispiel in der Psychopathie. Das kann nicht gut gewesen sein, was wir da mit der frühen Krippenpraxis
Ja.
gemacht haben. Der Jesper Juhl, der ja vor wenigen Jahren verstorben ist, der hat mal geschätzt, dass jedes fünfte Kind unter einer frühen Krippenunterbringung dauerhaft leidet.
Aber hast du denn eine Idee? Also was könnten wir denn machen? Wie könnten wir unser momentanes, modernes Leben mit den Bedürfnissen der Kinder denn kombinieren?
Also ich glaube, die Politik wird da gar nichts tun. Auf die braucht man nicht zu warten. Und die Wirtschaft auch nicht. Die profitiert von dem, was da ist. Denn wenn alle frühzeitig auf den Arbeitsmarkt gehen und miteinander konkurrieren, dann kann man bestimmte Themen, Löhne oder so etwas relativ flach halten. Und nein, ich glaube wirklich, es braucht mehr Eltern, die sich ihrer Instinkte und ihrer tieferen Gefühle bewusst werden, die diese Gefühle ernst nehmen, statt mitzulaufen mit der Masse. Das kann man zeigen, ne? Das, was die Masse in den letzten 30, 40 Jahren machte, das wurde immer von einigen sogenannten Fachleuten begünstigt und war rückwirkend gesehen immer ziemlich schlimm. Ja? Also in den 70er Jahren war es normal zu prügeln. Es war ganz normal. Hatte auch keiner was gegen, fand man irgendwie alles gut. Das kam erst in den 80ern, dass das verboten wurde. Und da kann man aber noch einige andere Beispiele aufzählen. Und die sind alle leider so, dass man sich hinterher fragt, wie konnte man das denn machen? Also jetzt wäre es wunderbar, wenn mehr Eltern in sich reinfühlen und wenn sie zum Beispiel die Frage beantworten, möchte ich eigentlich viel Zeit mit meinem Kind verbringen oder nicht? Das ist eine Frage, die ich werdenden Eltern immer mal stelle. So, was wäre denn Ihr Wunsch? Hören Sie nun mal auf Ihren Wunsch, nicht auf das, was alle Ihnen anbieten. Das ist ganz klar. Dann wird man Ihnen sagen, kümmere dich ganz früh um einen Kita-Platz, sonst kriegst du keinen. Aber wenn ich dann sagen würde, frag dich erstmal, was du möchtest, dann sagen ganz viele, ach Mensch, das wäre natürlich schön, wenn man viel Zeit miteinander verbringen könnte, aber sowas geht ja nicht. Das wäre der Punkt, wo ich fragen würde, warum eigentlich nicht? Warum stehen wir als Eltern, ich jetzt mittlerweile in drei Generationen, warum stehen wir als Eltern nicht massenweise auf der Straße und sagen, das geht so nicht, ihr spinnt. Ja, ihr könnt uns doch nicht so ein Modell vorgeben. Das wussten ja die DDR-Kollegen schon, dass die Krippenpraxis schlimm ist für Kinder.
Ja,
Das
auf der
haben die auch
anderen Seite ist
gesagt.
natürlich, wir haben das Haus abzubezahlen. Der Mann verdient
Genau.
nicht mehr genug, wenn er nicht unbedingt eine hohe Position hat. Das ganze Leben ist auf Double Income ausgerichtet. Und da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich will jetzt nur Kind erziehen und dann kann ich aber meine Haus nicht mehr abbezahlen. Also dieses Dilemma ist riesig. Und da höre ich auch selber
Du
von
hast recht.
vielen Müttern,
Du hast recht.
dass sie da wirklich absolut gefangen sind in dem.
Du hast vollkommen recht. Also wir müssten einen richtigen Forderungskatalog aufstellen. Wir müssten sowas wie eine, ja, wie soll man das nennen, so eine Art, ja, so eine Art Vertretung, keine Partei oder sowas, vielleicht sowas wie eine Gewerkschaft oder so. Und darin müsste man so Forderungen aufstellen. Man müsste zum Beispiel ganz klar sagen, Elternschaft ist eine sozial unglaublich wichtige Arbeit. Diese Care-Arbeit ist irre wichtig. Dass es für die nichts gibt, weder eine Berentung noch eine Qualifikationsanerkennung, das kapiere ich nicht. Dass man zum Beispiel, wenn man Krankenpflege gemacht hat, das auf einen Medizinstudienplatz mal angerechnet bekommen konnte, fand ich eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Ich würde sagen, gelebte Elternschaft über 2 bis 3 Jahre sofort anrechenbar auf ein soziales Studienfach, Erziehungswissenschaften, Sozialarbeit, irgendwas in der Art, sofort anzurechnen, als qualifizierte Tätigkeit. Ein Zertifikat an die Wand, das fände ich auch gut, dass man diese Arbeit geleistet hat. Irgendeine Form von Entlohnung und Rückerstattung der wertvollen Tätigkeit, die man gemacht hat, das müsste möglich sein. Da müssten neue Modelle her, die haben wir noch nicht, das ist ganz klar. Aber erstmal müssten sich, glaube ich, viele Eltern darüber klar werden, was sie wollen. Dann müssten sie sich verbinden. Die ersten Anzeichen dafür gibt es ja. Also es gibt die sogenannten Clans. Das sind Elterngruppen, die sich zusammentun und gemeinsam betreuen, wenn sie ihre Kinder nicht in den ersten frühen Lebensjahren schon weggeben wollen. Und in so einem Clan waren wir auch mal, und das war Corona, hat das dann gestoppt. Aber das war eine sehr gute Erfahrung zu merken, da sind ganz viele, die ähnlich denken oder die ihr Kind in der Kita hatten und es dann nicht mehr wollten, weil die Erfahrung schlecht war.
Früher war es ja so, dann gab es halt das Mehrgenerationenhaus, da waren halt die Großeltern dann da.
Genau.
Ja, und wenn ich mir denke, allein schon, was man sich an Krankenkassenbeiträge spart, jetzt mal ganz pragmatisch gesehen, wenn die Kinder einfach psychisch gesund sind für Eltern und Kinder, da ist das ja eigentlich ein kleiner Beitrag. Wenn ich mir denke, was so eine Therapie über Jahre kostet und Krankenhäuser und Psychiatrie und Medikamente und keine Ahnung, was da alles kommt.
Stimmt.
Ja. Georg, das ist ein mega spannendes Thema. Meinst du, wir kriegen nochmal den Switch hin zum Thema Smartphone und Bindung, weil das finde ich auch ein ganz,
super,
ganz
gerne.
Wichtiges. Ich mache mal so einen harten Cut hier. Aber ich finde das halt ein ganz wichtiges Thema. Aber du hast eben geschrieben, bei dem Buch steht drauf, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen. Also da geht es ja wirklich um die Bindung. Und ich erlebe das selber, gerade mit Jugendlichen, die Eltern, Medien, Umgang mit Medien und Mediennutzung. Und wo ich dann auch mal sage, jetzt schau doch mal nicht nur, was dein Kind am Handy macht, schau doch mal, was ist denn drumherum passiert. Na, man blendet ja oft alles aus.
Ja.
Was ist in deinen Augen, weil du sagst eben, wenn die Bindung passt, ist das Smartphone okay. Was meinst du genau damit?
Ich fange einen Satz vorher an, dass das so wichtige Thema der frühen Bindung kaum wahrgenommen wird und gleichzeitig aber diese digitale Hysterie entstand. Das würden wir als PsychoanalytikerInnen eine Verschiebung nennen. Eine Verschiebung ist was Ähnliches wie eine Verdrängung. Das eigentlich brennende Thema wird nicht wahrgenommen und dafür lenkt man alle Aufmerksamkeit auf ein anderes. Und das war in diesem Fall die digitale Entwicklung. Es ist sehr, sehr auffällig, dass das digitale Dilemma, also dieses Sorgen machen um das digitale Thema, erst 2006, 2007 ungefähr anfing. Und zwar parallel dazu, wo von der Leyen das Kita-Gesetz herausbrachte. Davor, es gab die digitalen Medien ja schon, aber da hatte sich niemand Sorgen gemacht. Das war einfach überhaupt kein Thema. Und ganz plötzlich ging das los und bekam sehr schnell hysterische Strukturen. Und in diesem Thema waren vor allem Fantasien am Werk. Und diese Fantasien, die sind heute noch vielfach da. Zum Beispiel, dass jedes Kind, was ein Computerspiel spielt, erstens ein Ballerspiel spielt, dass zweitens das Ballerspiel die Voraussetzung ist, um zum Amokläufer zu werden, und dass man drittens das Kind in dem Augenblick, wo es damit anfängt, auf der abschüssigen Spur sieht. Ein zweites Thema wäre, das ist durch Manfred Spitzers Buch Digitale Demenz sehr nach vorne gekommen, dass jede Art von digitaler Tätigkeit eigentlich mit Intelligenzverlust, also mit einer Art von Verblödung einhergeht. Das dritte Thema, große Thema, wäre die sogenannte Computerspielsucht. Das gibt's ja seit dem ICD-11 als psychiatrischem Glossar jetzt als offizielle Diagnose. Und seitdem, also vorher auch schon, das Wort gab es ja schon länger, gibt es immer mehr Eltern, die mit großer Sorge auf die Spielzeit oder die TikTok-Zeit ihrer Kinder gucken und dann sagen, na jetzt ist es aber langsam gut, du wirst mir süchtig. Ja?
Mhm.
Und diese drei Themen, Gewalt, Verdummung, Suchtentwicklung, das sind so die Schreckgespenste in Elterngehirnen. Und da sind die aber natürlich irgendwie reingekommen. Und diejenigen, die dafür mitverantwortlich sind, das sind die Leute aus meinem Beruf oder ähnlichen Berufen, also Psychiater, Psychologin und so weiter, Kriminologen. Und da werden wir jetzt, denke ich, in den nächsten Minuten drüber reden, wie es dazu überhaupt kommen konnte.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, weil es ist ja so, es gab ja vor uns keine Elterngeneration, die so eine große Auswahl hatte. Ich meine, da gab es früher, gab es mal einen Gameboy oder mal den Fernseher mit 4 bis 6 oder 10 Programmen. Und heute, die Kinder haben einfach einen Zugriff zur größten Pornosammlung, zur größten Gewaltsammlung, wenn wir da einfach nicht aufpassen. Was empfiehlst du denn da? Weil Eltern sind halt super unsicher, suchen sich Rat und ganz ehrlich, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, dass man, wenn man nicht auf seinen gesunden Menschenverstand hört, gar nicht weiß, was man machen soll.
Ja, das allererste ist, dass ich Eltern erstmal frage, was das Kind denn eigentlich tut. Und da stelle ich oft fest, dass die Eltern es nicht so richtig wissen. Das heißt, sie wissen zwar, dass das Kind das Smartphone benutzt oder das Tablet, aber sie wissen nicht, was es da tut. Und diese Eltern sprechen dann meistens auch so. Sie sagen ja Medienkonsum oder am Handy hängen oder daddelt rum, irgendwas in der Art. Und das Erste wäre eigentlich immer, sich Informationen zu verschaffen. Das ist so die Basis, ne? Wenn man Ängste verkleinern will, dann ist der sicherste Weg immer genaue Informationen. Und wenn man dann sagt, du kannst dir das wie so einen Luftballon vorstellen. Ja, der Luftballon ist die Angst und dieser Luftballon ist voller Fantasie. Und wenn man da jetzt langsam die Luft ablässt, dann kommt man zu der eigentlichen Information, zum eigentlichen Gehalt. Und dann ist die Geschichte plötzlich viel, viel kleiner. Man hört also, aha, das Kind spielt. Es spielt bestimmte Spiele. Spielt es die allein? Ja, ich glaube schon allein, aber ich glaube auch mit irgendwem anders. Ach, mit irgendwem anders. Das heißt, es ist möglicherweise in so einer Gruppe, vielleicht so in einem Clan, wie bei Clash of Clans. Ja, das könnte sein. Das Wort habe ich schon mal gehört. Gut. Clash of Clans. Wollen wir mal drüber reden, wie so ein Spiel funktioniert? Oder möchten Sie, das wäre jetzt an die Mutter oder an den Vater, Ihr Kind vielleicht mal fragen, was es da eigentlich tut? Ja, das ist doch eigentlich Sache des Kindes. Nein, würde ich sagen, eigentlich nicht. Kinder haben eigentlich den Wunsch, das, was sie tun, irgendwie immer zu teilen. Kinder zeigen gern ihre Erfolge. Das können sie aber nur, wenn sie den Eltern überhaupt was zeigen können. Wenn das Kind sagt, ich habe ein Tor geschossen, dann finden die Eltern das deshalb toll, weil sie wissen, was Fußball ist. Wenn das Kind aber sagt, ich habe das feindliche Heerlager eingenommen und die Eltern kennen das Spiel nicht, dann können sie nichts dazu sagen. Oder wenn das Kind sagt, da wollte mir jetzt jemand einen Drachen schicken oder schenken, das kann man bei Clash of Clans. Das ging aber nicht, weil mein Lager zu klein war. Dann erscheint auf dem Gesicht des betreffenden Elternteils erstmal ein großes Fragezeichen. Das heißt, das kann man alles nur deuten, wenn man partizipiert, wenn man teilnimmt.
Ja, viele Eltern halten sich ja da auch total raus. Also die sagen, interessiert mich nicht und ich will da gar nicht mit. Also ist das so deiner Erfahrung nach, dass Eltern da sich gar
Ja.
nicht so, mein Kind guckt TikTok, ja, was guckt's denn an? Ja, keine Ahnung.
Ja, den Satz habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf oder das ist total nicht meine Welt. Das ist noch häufiger, ne? Ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, an der Stelle, das ist, glaube ich, die einzige, wo ich etwas strenger bin, weil ich dann sagen würde, es spielt wirklich keine Rolle, ob Sie da Bock drauf haben. Ja. Aber wenn Sie weniger Angst haben wollen, dann wäre es gut, Sie nehmen teil. Denn das ist nun mal so. Das Kind ist so, dass es sich die Dinge, die neu sind, weil sie eben die neue Welt prägen, erschließt. Das war immer schon so. So funktioniert Evolution. Die neu kommenden Kinder, die erschließen sich das, was auch neu ist. Die sind nicht so furchtbar daran interessiert, das zu lernen, was unsere Großväter gelernt haben. Und wenn wir dann als Erwachsene sagen, nee, nee, da bin ich jetzt auch zu alt für oder das will ich nicht mehr oder das gefällt mir nicht, dieses Rumgetaddel, dann ist das ein bisschen so, das hat der amerikanische Schriftsteller Nicholson Baker gesagt, wie wenn in den 60er Jahren Eltern sagten, Rolling Stones, komm mir nicht mit sowas, höre ich mir nicht an. Ja.
Ja.
Aber die Jugendlichen und die Kinder wollten das. Die wollten sagen, hör es dir doch mal an. Ja, setz dich doch mal auseinander. Und im Grunde sagen die Kinder das immer noch. Sie benutzen nur andere Wörter. Und das
Ja.
Beste, was man machen kann, ist, Eltern zu ermuntern, setz dich auseinander. Guck es dir an. Dafür musst du dir Zeit nehmen. Das ist so. Das geht nicht mit hochgelegten Füßen. Als ich anfing zu gamen, das habe ich auch wegen Kindern getan. Das ist anstrengend am Anfang. Und man muss durch etwas durch, was einem gar nicht gefällt. Man ist nämlich am Anfang schlechter als die Kinder.
Ja. Ich fand den Satz, den du gerade gesagt hast, dass neue Kinder müssen Neues erschließen, das ist so wichtig. Und den Satz, ich hoffe, wenn, dass das so viele verstehen, dass das Kinder das tun einfach müssen und dass sie nicht das
Ja,
lernen, was wir
ja,
gemacht haben. Also,
ja.
das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Jetzt hast du ja die drei Punkte genannt, Gewalt, Verdummung und
Genau.
Suchtgefahr. Gibt es denn nachgewiesenermaßen irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Thema Gewalt im Computerspiel und Gewalt in der Außenwelt? Also, oder ist das nur so ein Schreckgespenst?
Ja, das ist vor allem erstmal eine Fantasie gewesen und die hing mit den modernen Amokläufen eng zusammen. Nach dem Massaker von Winnenden zum Beispiel, da haben Eltern von den getöteten Kindern und andere solidarische Eltern, die haben so eine Art Scheiterhaufen gebildet aus Videospielen, haben den mit brennbarer Flüssigkeit angezündet. Also wie so eine Bücherverbrennung. Das war ein ganz verzweifelter Akt, weil sie damit signalisieren wollten, verbietet diese Spiele, dann kommt das nicht mehr vor. Es gab auch Kriminologen, die sowas eingefordert haben, die gesagt haben, das muss weg. Zur gleichen Zeit aber, also ich war mal Amok-Forscher und habe dazu gearbeitet. Eins stimmte, alle Amoklaufenden haben die sogenannten Ballerspiele, also das, was man Ego-Shooter oder First-Person-Shooter nennt, gespielt. Aber Hunderttausende andere natürlich auch. Und die wurden alle keine Amokläufer. Und wenn man dann im interkulturellen Vergleich guckte, dann stellte man fest, es gab Länder, die hatten erheblich brutalere Videospiele. Türkei zum Beispiel hatte damals eine andere Freigabe. Aber in der Türkei gibt es keine Amokläufe. Es kommt einfach nicht vor. Das kam nur in ein paar Ländern besonders gehäuft vor. Also Schottland, Kanada, die Vereinigten Staaten von Amerika ganz oben. Ja, und kurz danach wir. Und inzwischen sitzen ein paar Länder mehr, weil eben eine bestimmte Kultur um sich greift. Aber damit fing im Grunde die Fantasie an, dass die Gewalt mehr wird durch das Spielen von sogenannten Ballerspielen oder überhaupt Gewalt, orientierten Spielen. Zunächst mal muss man sagen, das sind natürlich nicht so furchtbar viele. Es ist mit den Games wie mit einer Bibliothek, da findest du alles. Natürlich findest du da Spiele mit Gewalt, aber du findest genauso gut sehr harmonische Spiele, sehr ästhetische Spiele, erzählte Spiele, Spiele, die die Evolution aufgreifen und so weiter. Und die Studienlage ist lange Zeit immer hin und her gegangen. Also es ließ sich immer zeigen, ein bestimmter Anteil von Stimulation durch gewaltenthaltende Szenen kann die Schwelle gegenüber real ausgeübter Gewalt senken. Das gilt allerdings weniger für die Spiele als deutlich mehr für Filme, also für Serien, für Fernsehen. Das ist in den Studien, die gesagt haben, Bildschirmaktivitäten fördern Gewalt, wurde das fast immer durcheinander geworfen. Die haben immer alles quergeschossen, was ein Bildschirm hatte. Und dabei kommt natürlich ein falsches Ergebnis raus, denn die Spiele funktionieren anders. Da tust du ja was, da guckst du ja nicht nur. Also ich habe als Therapeut bei den Spielen die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich harte Schläger behandelt habe, dann konnte ich deren Gewaltneigung durch das Einbeziehen von Spielen merklich senken. Ganz deutlich senken. Die reagierten dabei einen Teil dessen ab, was sie sonst auf der Straße ausagiert hätten. Und hatten dabei meistens auch noch mehr Spaß.
Also mehr Dopamin dann auch ausgeschüttet wahrscheinlich oder mehr Erfolgserlebnisse,
Ja,
weil
also
es
von allem etwas. Dopamin auf jeden Fall, natürlich, genau. Und aber auch dieses Gefühl so, also in jedem Straßenschläger steckt ja ein Teil, der weiß, dass er sich jetzt eine sozial üble Rolle verschafft. Und dieser kleine Teil, der fällt ja bei dem, der dann gamet, auch weg. Mein amerikanischer Kollege Christopher Ferguson zum Beispiel, der hat eine ganz große Studie gemacht, eine Metastudie. Da hat er alles Mögliche mit einbezogen, was den Zusammenhang von Videospielen und Gewalt abbildet. Und der kam statistisch wohlgemerkt, ganz klar mathematisch zu dem Schluss, seitdem es die Ego-Shooter gibt, ist die Straßengewalt merklich weniger geworden. Ganz deutlich weniger. Der Ferguson hat dafür eine ganz einfache Erklärung, die ist gar nicht so tiefenpsychologisch, sondern der sagt, das ist ein Thema vom Zeitmanagement. Wenn du sehr viel Ego-Shooter spielst, dann kannst du nicht dich auf der Straße prügeln. Das
Sehr
geht einfach gar nicht.
pragmatisch.
Ja, ne? Aber es leuchtet einem unwillkürlich sofort ein. Also diesen Zusammenhang, als linearen Zusammenhang, mehr Ballerspiele, mehr Straßengewalt, da müssen wir sagen, der ist sogar umgekehrt eher gültig als so. Was natürlich gilt, jede Art von konsumierter Bildschirmgewalt, aber Spielen ist kein Konsumieren, sondern ein Tun. Beim Konsumieren tue ich ja nichts, außer aufzunehmen. Beim Spielen muss ich was machen, damit es weitergeht. Aber reiner Gewaltkonsum oder diese sadistischen Folterspiele der End-90er und Nullerjahre, die plötzlich so ein, Spiele, sadistischen Folterfilme, die plötzlich so ein eigenes Genre gaben, Hostel und Saw und so, die haben Schwellen verschoben. Die haben Gewalt plötzlich in einem Ausmaß konsumierbar gemacht, dass ich mich sehr gefragt habe, warum die Behörden das durchlassen. Aber die kamen alle in die Blockbuster-Kinos. Also
Und
die
das
haben
ist
das
zum Teil,
mitgekriegt.
also, wenn ich mir Hostel anschaue, das ist ja zum Teil so verstörend. Das sind ja Bilder, die Jugendliche überhaupt nicht zu sehen bekommen sollten. Also da ist ja, glaube ich, ein
Niemand,
Ego-Shooter aus
auch Erwachsene
gemalt.
nicht.
Also, ja.
Das sollte keiner sehen, auch Erwachsene nicht. Und also wenn man überhaupt einen Zusammenhang herstellen will, dann würde man sagen müssen, dass die gesamte Medienwelt voyeuristischer geworden ist, was das Thema Gewalt angeht und auch Grausamkeit angeht. Das ist schon ziemlich ekelhaft. Und daran sind alle beteiligt, auch die Dokumentationen. Die halten auch inzwischen bei Dingen drauf, wo sie das früher nicht gemacht hätten. Und da das auf unsere Triebstrukturen fokussiert, also der Sadismus ist ein Teil unserer Sexualstrukturen, ne? Normalerweise ist er sehr klein. Aber man kann Triebanteile immer stimulieren. Und wenn man das macht, indem man medial immer mehr Reize setzt, die das irgendwie geil machen, dann kann man plötzlich dafür sorgen, dass die Abwehr gegenüber sehr schlimmen Dingen nicht mehr so groß ist, dass man das toleranter in Kauf nimmt. Da folgt aber nicht draus, dass man dann selbst zum Täter wird. Und das ist der Unterschied.
Ja.
Ja, also dieses Thema, es macht Gewalt tätig, das können wir rein statistisch und auch aus therapeutischer Erfahrung heraus ziemlich klar ad acta legen. Das ist nicht so. Es gibt Risiken im Zusammenhang mit den digitalen Medien, aber dies gehört nun gerade mal nicht dazu.
Okay, wie ist es mit dem zweiten Punkt Verdummung? Gibt es da irgendwas? Meine Kinder spielen auch gerne Sachen, aber meine Tochter spielt zum Beispiel mit ihrem Cousin Minecraft und dann bauen die irgendwelche Städte und gucken sich die an
Ja,
und hier. Und da
ja.
sehe ich gar überhaupt kein Problem, ganz ehrlich, wenn die das machen.
Nee, warum nicht? Nein, nein, Minecraft wird ja sogar in Schulen neuerdings zumindest teilweise verwendet. Und wenn die Bildungsministerien gemerkt haben, dass da möglicherweise was Intelligenzbezogenes sein könnte, dann ist immer schon eine Weile was vergangen. Ne? Das dauert immer. Die sind ja immer so wie Supertanker, die bewegen sich sehr langsam. Und ich glaube, das, was die meisten Leute merken, ist, dass wenn Kinder anfangen, die Spielewelt zu entdecken, dann verlagern sich ihre Kompetenzen ein bisschen. Das heißt, sie suchen nicht mehr so sehr das Zeichnen mit der Hand oder das Malen mit dem Pinsel, sondern sie designen dann eher bei Minecraft gleich ein ganzes Haus oder ein Schloss oder einen Turm. Das ist vom Kreativitätsaufwand her erstmal dasselbe Geschehen, aber es ist natürlich ein Unterschied, weil es auch die Fingerspitzenstimulation weglässt und weil es zum Beispiel in das Nachvollziehen menschlicher Figuren, also der Rundungsgestalten, der Rhythmik eines Gesichts, nicht so einsteigt. Minecraft ist ja eine Würfelwelt und das bildet sich eben alles eher mathematisch ab, nicht? Also eher mit so geometrischen Grundmustern. Und diese Verschiebung von Intelligenzfaktoren, die kann man übrigens wirklich nachweisen, die ist tatsächlich für manche Eltern verstörend und für Lehrer ganz schwer verstörend, gerade wenn sie etwas älter sind und den Bildungskanon noch sehr pflegen. So kann man zum Beispiel zeigen, die Kinder sind, was die visuelle Gestaltung im Netz angeht, also das Entwerfen einer Website oder so, ne? Da sind die Kinder und Jugendlichen neuerdings unheimlich gut. Die können das total gut. Die können Videos super drehen, die können bei TikTok super was machen, die können gut schneiden und so weiter, ne? Können Effekte setzen. Und also besser als ich, würde ich sagen. Und ich habe mal Kunst studiert, aber das ist, das können die oft besser, weil sie in dieser Art der Gestaltung tiefer drin sind als
Ja,
ich.
und auch allein, wenn ich überlege, wenn die einfach Mädels TikToks drehen oder Videos drehen und sich vorher überlegen, und wie machen wir das und was wollen wir erzählen und wie
Genau,
soll der Effekt sein. Und,
genau.
also da steckt schon auch ganz viel Kreativität drin, aber anders, wie wir Eltern es halt kennen.
Das ist genau der Punkt. Also man muss sich anschauen, wie die Kreativität, du hast das gerade angesprochen, zum Beispiel wandert. Wenn man jetzt sagen würde, der große Lyrikkanon, Den kann ja keiner mehr, keiner kann den Erlkönig auswendig und der Knabe im Moor, das weiß auch keine Sau. Dann müsste man sagen, ja, die Lyrik war, wenn sie funktioniert hat, immer etwas, was viele angesprochen hat. Also was wirklich viele gut fanden. Und wenn sie nicht so funktioniert hat, dann war sie so ein Orchideenfach für so ganz wenige, ne? So was, was man in der Galeristensprache so die Happy Few nennt. Und jetzt aber hat sich zum Beispiel das lyrische Potenzial so in Richtung Rap verschoben. Oder Liedermacherinnen wie Sarah Lesch oder so, die schreiben einfach unglaublich gute Gedichte, performen die als Songs und haben damit ein großes Publikum. Wenn ich damit jetzt als Deutschlehrer ein Problem habe, dann vielleicht wegen dem alten Bildungskanon. Vielleicht, weil ich nicht sehe, wie das Potenzial der Lyrik wandert, wie das Potenzial der Grafik wandert in Richtung Minecraft, Gestaltung von Websites und so weiter. Wie eben auch das Potenzial der Sprache sich verschiebt durch die Verkürzungen in den Foren. Also diese, wie da neue Sprachmuster entstehen, die die Emojis einbeziehen. Also alles im Grunde sehr kreative Akte, aber über die kann man natürlich auch schrecklich schimpfen, weil die grammatikalisch dann nicht so ganz gut sind. Und wo man dann sagen würde, Leute, es gab mal eine Dada-Bewegung, ja, die hat grammatikalisch wirklich alles ruiniert. Und das ist heute große Kunst. Also lassen wir die Jungen doch erstmal ihre Kulturen bilden, in Hinsicht auf Kreativität, weil Kreativität nun mal ein ureigenster menschlicher Antrieb ist, werden die schon ihre eigene Kultur hervorbringen. Und die wird anders sein als unsere. Wenn wir gut sind, nehmen wir daran teil, freuen uns drüber. Und was
Jetzt
die
höre
Problemlösung angeht, ob schwatze ich zu viel?
ja,
Frag
alles gut. Alles gut.
mal.
Aber ich höre nur gerade die Eltern dann, die sagen, Herr, aber ganz ehrlich, mein Kind, das sitzt 6, 7, 8 Stunden vorm Computer, das zockt, das macht seine Hausaufgaben nicht mehr, die Leistung fallen ab. Jetzt erzähl mir doch mal nicht was von Kreativitätsverschiebung, liebe Kira. Also ist das dann Bindungsthema? Also das ist dann, das hat doch dann mit dem Computer eigentlich nicht mehr ganz so viel zu tun,
Nee, das
oder?
hat mit dem Computer nichts zu tun. Das hat wohl was mit der Lust zu tun. Und das hätte auch nicht unbedingt ein Computer sein müssen. Das hätte auch ein Fußball sein können. Oder das hätte auch mal ein Buch sein können. Oder die Comicwelt oder die Fernsehwelt. Zu bestimmten Zeiten ist es einfach so, dass die Schule so wenig motiviert, weil es eben Schule ist, ne? Darauf, wir können auch nicht unbedingt die Lehrer, was Schule ist, noch einmal nichts, was Kinder toll finden. Deswegen gibt es ja auch eine Schulpflicht. Sonst bräuchte man die ja nicht. Dass natürlich andere Dinge immer faszinierender sind. Und die Game-Welt und die Social Media, die nehmen heute den Platz ein, den früher die Comics eingenommen hat, haben, dann das Fernsehen eingenommen hat. Und wenn wir weit zurückgehen, ins 18., 19. Jahrhundert, ganz früh, dann sogar die Bücher. Denn Romane hatten auch mal den Ruf, dass sie die Intelligenz ruinieren und zu Suchterscheinungen führen. Das Wort Lesesucht oder Lesewut. Das gab es mal. Campe hieß der Pädagoge, der es gebildet hat. Also da ist ein historischer Blickwinkel ganz gut. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kenne diese Eltern ja auch, von denen du sprichst, die jetzt sagen würden, was mache ich denn? Die Leistungen fallen ab. Ja? Wahrscheinlich würde ich mir erstmal angucken, wie alt ist denn das Kind? In bestimmten Altersstufen ist das ja eher normal. Wenn ich mir dann angucken würde, wie lange ist das denn schon so? Dann würde ich meistens feststellen, das ist so ein schleichender Prozess gewesen, den haben die Eltern nicht mitbekommen. Die haben meistens auch nicht so daran partizipiert. Das Dritte wäre dann zu sagen, bringen Sie sich mit ein, gehen Sie irgendwie mit rein, lassen Sie sich erklären, was das Kind tut und dann setzen Sie eine Regel. Also ich hatte auch meine Regel und die lautete, wenn du gamest, dann werden wir morgens beim Frühstückstisch Kopf rechnen. Wir fangen so an, wir fangen mit Kopfrechnen an. Ich stelle dir 10 Aufgaben. Wenn du alle 10 schaffst, ist wunderbar, sonst mache ich noch 5 hinterher. Und danach kannst du dein Tablet anmachen. Und danach kannst du Clash of Clans spielen und ich spiele auch gerne mit. Aber erst wird Kopf gerechnet. Und wenn man diese Dinge in den Zusammenhang bringt, oder wir hatten zum Beispiel die Regel, nach 1, 2 Stunden Minecraft spielen, bewegen wir uns. Wir hatten Minecraft-Figuren. Ja, so Plüschfiguren, also haben wir immer noch. Und die wurden durch die Wohnung geworfen. Wir brauchten Fangspiele, Fang- und Springspiele. Die Motorik wieder ein bisschen aktivieren, die in der Zeit ein bisschen versteiften Muskeln wieder lockern. Am Anfang war das immer so ein bisschen Gemaule und nach einer kurzen Zeit machten das alle total gern. Also sowas würde ich einbringen, dass man also dieses Modell ein bisschen auflockert. Das Wort dafür wäre sowas wie eine digitale Mischkost, ja. Also wenn man oder eine mediale Mischkost, wenn man 10 Stunden ausschließlich etwas macht, es ist egal, was das ist, dann geht dabei immer ein bisschen was vor die Hunde. Es ist aber auch, wenn man Sport macht, so, ne?
Ja, stimmt. Okay. Ja, aber das ist, glaube ich, spannend, weil eben da auch dieses, es geht gar nicht nur ums Spielen, sondern auch ja, um das, was in der Familie sonst so passiert. Weil wenn ich als Kind zum Beispiel, die Eltern auch, weißt du, wenn ihr am Tisch geht und das Kind die ganze Zeit sich rechtfertigen muss für seine schulischen Leistungen, hätte ich auch irgendwann keine Lust mehr, mit dir essen zu gehen. Also ich glaube, da ist es ja auch wichtig, sich die anderen Sachen drumherum anzugucken, was passiert in der Familie.
Ja, na klar, das ist ja im Grunde dasselbe Muster, das wäre in den 90ern vielleicht gewesen. Ich habe einen tollen Rocksong performt und Vater fragt, und was ist mit den Mathe-Noten? Ja, das natürlich ist in dem Moment ein Beziehungsbruch da. Ich würde vielleicht einen Satz noch reinbringen, damit das Ganze rund wird, weil da lauert im Hintergrund noch so eine Frage, wie ist es denn eigentlich mit der Intelligenzentwicklung überhaupt im Zusammenhang mit Games oder mit
Ja.
Computeraktivitäten? Ich würde sagen, die Games sind, und das habe ich jetzt immer wieder auch in Studien und in der Auseinandersetzung mit Gamenden gefunden, das sind richtige Intelligenzwerkzeuge. Und ich habe inzwischen ein Modell entwickelt. Ich kann ziemlich sicher vorhersagen, welche Berufe für einen Jugendlichen in Frage kommen, wenn ich mir angucke, welche Games der spielt. Weil du spielst kein Game, wenn du das nicht gut kannst. Wenn es so ist, dass du da überhaupt keine Begabung für hast, dann hörst du auf. Das ist zu öde, zu langweilig, ne? Das macht keinen Spaß. Dass man da ständig Dopaminstöße bekäme, wie das immer so behauptet wird, das ist ja Quatsch. Die kriegst du nur, wenn du was schaffst. Und das ist nur am Anfang leicht. Das wird immer schwerer bei allen Spielen. Und wenn du dann guckst, du hast diejenigen, die zum Beispiel FIFA spielen, die haben ein anderes Intelligenzprofil als die, die World of Warcraft spielen. World of Warcraft ist vom Intelligenzfaktor her Schach recht ähnlich. Und wenn ich Eltern hätte, die sagen würden, also WoW, furchtbar, ne, diese Fantasy und jetzt gibt es die Drachenvariante und ist das denn nicht schrecklich? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, stellen Sie sich vor, Ihr 16-Jähriger geht in den Schachclub und spielt Schach. Wie wäre das? Dann sagen die Eltern, boah, Herr Milzner, wenn Sie das hinkriegen, dann feiern wir Sie, ja? Wenn ich jetzt sagen würde, was wäre denn so der Vorteil von Schach? Was fänden Sie toll? Ja, logisches Denken, Überblick, Geduld. Gut, sage ich. Genau dieselben Faktoren brauchen Sie bei WoW auch. Sie brauchen räumlichen Feldüberblick, strategisches Denken haben wir noch vergessen. Sie müssen sehr gut warten können und einschätzen können, was wann geht. Sie müssen planen können. Und Sie haben sogar noch einen Faktor mehr als bei Schach. Sie dürfen auch sozial nicht ganz dumm sein, weil Sie in der Gilde kämpfen. Und wenn Sie sich da als soziale Pfeife erweisen, dann schmeißt man Sie raus. Das heißt, Sie haben bei WoW alles, was Sie auch bei Schach hätten, plus eins dazu. Ist das nicht eine schöne Erkenntnis?
Stimmt, dann sieht man es natürlich mal von einer ganz anderen Seite, ne?
Ja, das ist halt das genaue Hingucken, ne? Also mit Etiketten rumschmeißen ist ja immer leicht. Aber wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, es gibt eine ganz klare Intelligenzentwicklung. Je nachdem, welche Games man spielt, dann wird man in Hinsicht auf bestimmte Teilkompetenzen, Teilintelligenzen merklich besser. Und damit ist man für bestimmte Berufe oder für bestimmte Tätigkeiten besser geeignet.
Ja, jetzt gibt es aber auch bestimmt viele Jugendliche, die gar nicht spielen, die halt wirklich nur konsumieren, Instagram, TikTok, Snapchat und so weiter. Siehst du
Ja.
da einen Unterschied zwischen denen, die viel spielen und die, die nur konsumieren, wie du es vorhin gesagt hast?
Ja, natürlich ist das ein großer Unterschied. Also diejenigen, die spielen, die tun ja die ganze Zeit über was. Das ist eine richtige Aktivität mit allem drum und dran. Da gibt es immer noch den Suchtgedanken. Vielleicht kommen wir dazu noch, aber das ist ja nochmal auch ein anderes Thema. Und wer in den Social Media unterwegs ist, der kommuniziert die ganze Zeit. Das ist ein anderer Faktor. Auch das ist keine reine Konsumtätigkeit. Konsum ist nur, wenn man, ja, wenn du ein YouTube-Video nach dem anderen guckst. Das kann man Konsum nennen. Das ist aber genauso, als wenn du Binge-Watching mit irgendeiner Serie machst. Das ist auch nichts anderes. Das ist dann reiner Konsum. Und da kann man natürlich fragen, was konsumierst du denn da und was fasziniert dich denn da? Halte ich zunächst mal nicht für problematisch. In bestimmten Altersstufen haben wir alle eher Mist gelesen, wenn wir gelesen haben.
Stimmt, ja.
Und ne, bravo, weiß ich nicht, ob das so
Ja.
irre ist.
Bravo, Girl, Mädchen, all den Quatsch da, ja. Ja, okay.
Genau, bei den Jungs sind es, wenn sie lesen, dann die Jerry-Cotton-Heftchen oder bestimmte Comics und so weiter. Und in dieser Kette reiht sich das eben einfach ein. Wer TikTok macht, Snapchat, Instagram oder so, kommuniziert in erster Linie. Und man kann sich jetzt darüber erregen, dass man da halt so aufgefordert wird, sich so, ja, wie soll ich sagen, zu zeigen oder so eine Show abzuziehen. Das würde ich sagen, relativiert sich aber. Wenn man selbst in so etwas einsteigt, also wir haben uns selbst bei Instagram jetzt gerade auch gesehen. Ich mache das noch nicht sehr lange, aber ich wollte es wissen und ich stelle fest, sieh mal einer an. Das ist ganz schön, es ist ganz spannend. Und ich habe jetzt kürzlich mit jemandem darüber debattiert, der aus einem ganz anderen Feld kommt und der sagt, boah, diese Instagram-Scheiße, wenn ich mir das angucke, wie sie da alle protzen mit ihren Autos, mit ihren Anzügen, mit ihren Goldkettchen. Ich denke, die kenne ich nicht, die sehe ich nie auf Instagram, noch nicht einen davon gesehen. Instagram ist ein Beispiel dafür. Man sieht genau die Leute, die das machen, was man auch gut findet.
Genau.
Und danach geht die Auswahl. Und dasjenige, was du also reingibst und wonach du deine Zeichen setzt, das verbindet sich mit dir und dann triffst du deine Auswahl, was du weiter verfolgst. Ich würde das erstmal als soziale Tätigkeit, die ja in Zukunft auch immer wichtiger werden wird, nicht nur nicht verdammen, sondern ganz gut finden. Es ist kein Zufall, dass Mädchen eher zu den Social Media tendieren, deren Kommunikationsbedürfnis ist tendenziell größer in
Okay.
bestimmten Altersstufen als das der Jungen. Und der Zusammenhang von würdigen, was die anderen zeigen und selbst zeigen, was ich so mache, der ist menschlich, der hat sich ja einfach bloß verschoben. Also, nein, da hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Da würde ich eher sagen, in welcher Altersstufe was. Also ein WhatsApp-Chat mit 7 Jahren, da würde ich Eltern empfehlen, haltet die Augen drauf. Ein Klassen-Chat bei WhatsApp kann sehr schnell entgleisen. Und da passiert viel Schlimmes. Und zwar deswegen, weil da die Empathieentwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn man bei WhatsApp einfach was raushaut, dann sieht man ja nicht, wie jemand anders reagiert. Das heißt, man kann da ziemlich ungeheuerliche Sachen machen, ohne dass man merkt, dass jemand anders zum Beispiel weint. Das heißt, es kann für die Empathieentwicklung sogar hemmend sein. Da würde ich schon drauf gehen. Aber da sind wir wieder bei der Bindung. Ne? Lässt die Bindung zum Kind das zu, dass ich sage, du, ich möchte da gerne mal reingucken. Ich möchte einfach wissen, was los ist. Ich möchte nicht wissen, dass es blöd geht mit dir. Und ich habe eine Aufsichtsfunktion und ich möchte das. Ja?
Ja, absolut, absolut. Und ja, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele Regeln oder Vorschläge, die man Eltern hier machen kann, damit das wirklich in einem guten Kontext einfach abläuft. Also auch mal gucken, wie du eben gesagt hast, was ist das richtige Alter, was machen die Kinder, was guckst du dir an, was gefällt dir da so dran? Also nicht zu so sagen, hey, du mit deinem blöden YouTube, sondern was fasziniert dich, dass du da 3 Stunden sitzen kannst und dir ein Video nach dem anderen anschaust? Und dann lassen die Kids ein Jahr, wenn die Bindung passt, auch teilhaben.
Stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ja, und was also meine Kinder machen das auch ganz gern. Hier, und guck mal, Mami, magst du nicht das TikTok mal drehen und schau mal, das wäre doch auch was. Also
Ja,
die sind
genau.
ja total proaktiv und manchmal denkt man, ja, cool, übernehme ich vielleicht. Und beim anderen sage ich, okay, mach doch du ein Video dazu. Ne? Also
Ja,
das,
genau.
ja,
Genau, genau, genau.
wenn es still ist im Kinderzimmer, dann weiß ich, sie drehen meistens irgendwie ein Video. Also das
Ja, klar.
bin da relativ entspannt, weil ich meine, wir gehen bouldern, wir gehen zum Reiten, wir essen einmal am Tag zusammen. Und dann dürfen Sie gerne, auch wenn das alles passt und Sie haben noch Freunde und so weiter, dann sollen Sie halt sich am Handy vergnügen. Also wie du vorhin gesagt hast, wir haben halt früher die Bravo gelesen. Ich finde das sehr schön, wie du das erklärst, dass das manchmal auch so sagt, hey, das ist, wir haben genau das Gleiche gemacht, nur mit einem anderen Medium, mit einem anderen Werkzeug.
Ja, genau. Also es sind halt die anderen Werkzeuge, die jetzt da ist. Und da ist so ein Smartphone halt eins, was 7 oder 8 Werkzeuge auf einmal ersetzt.
Ja, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, dass sie halt nicht mit Dingen in Berührung kommen, die zu früh sind, wie jetzt zum Beispiel Pornografie. Also ich finde, da dürfen wir Eltern schon ein bisschen auch aufpassen, weil das kann natürlich verstörend wirken, wenn ich mit 12 einen Porno sehe. Ist nicht unbedingt geeignet für Kinder.
Nee, aber guck dir mal einen normalen Zeitschriftenkiosk an, was da alles so steht. Ja, das, also ich finde es sehr, sehr auffällig, dass das jetzt wieder im Zusammenhang mit Digitalmedien erst aufgetaucht ist, was wir von Printmedien doch schon seit Ewigkeiten kennen. So ein normaler Zeitungs- und Zeitschriften, Drehstand, ja, der hat ungeheuerliche Headlines über Misshandlungen, über Ritualmorde, dazwischen Sexbilder. Einfach so, das hängt da. Und irgendwann können die Kinder lesen.
Ja.
Dann können die sowas lesen. Und ein bisschen weiter, Bahnhofsbuchhandlung, da gehst du mal so durch, die größere zum Beispiel, was weiß ich, Frankfurt, Düsseldorf oder so. Dann gehst du durch die Reihen, siehst ja, ah, das ist der Motorsport und nach dem Motorsport, da kommen hundertprozentig die Sexzeitschriften. Ja,
Habe ich nicht drauf
das,
geachtet, aber
immer,
bestimmt,
ne?
ja.
Ja, es
Ja.
sind so bestimmte Aufbauten, ne? So, das kommt nicht nach der Kultur. Das kommt auch nicht nach der Politik. Das kommt immer so in so einem bestimmten Kontext. Und, aber das ist nicht abgegrenzt. Die Kinder können da durchgehen. Abgegrenzt, wenn überhaupt, ist nur die reine Pornografie. Das nehmen die Kinder also auch alles wahr. Ich glaube nicht, dass es die Kindheiten so nachhaltig gestört hat, weil Kinder haben eigentlich sowas wie einen Filter für das, was sie noch davon wahrnehmen möchten und das, was sie nicht wahrnehmen möchten. Diejenigen, die wirklich Probleme haben, sind die, die nach was gesucht haben. Und da gibt es welche, die haben allerdings Probleme, wenn die ihre Jugendzeit so pornografisch angereichert haben. Dann haben gerade die jungen Männer zum Beispiel oft das Problem, dass die Pornos gesehen haben, die so fernab der Realität sind, also mit gigantischen Geschlechtsteilen und unglaublichem Schreien und so weiter, dass sie das ein Muster von Sexualität haben, was ja völlig unintim ist. Und ja, so, wie soll man sagen, so aufgemotzt, unglaublich aufgemotzt. Und die haben oft wirkliche Probleme, wenn sie dann Intimbeziehungen eingehen, weil das durchrieselt förmlich ihr Vorstellungsvermögen, wenn sie in intimere Zonen kommen. Und, die Empfindsameren haben oft dieses Muster, sie müssten jetzt auch und das geht dann nicht.
Ja.
Und warum schreit das Mädchen nicht? Ja, schreit halt nicht. Ne? Das heißt, es gibt dann völlig falsche Vorstellungen von dem, was eigentlich ein gemeinsames Entdecken wäre.
Ja, und da dürfen Eltern einfach achtsam sein, weil was halt auch ist, ich hatte mit einem Beauftragten der Polizei mal ein Interview, der meinte, weißt du, wenn das Mädel einfach nur ein Foto von sich macht und dem Jungen schickt, dann ist das Kinderpornografie bis zu einem gewissen Alter. Also man muss halt da auch rechtlich immer gucken. Wenn der dann noch, nachdem sie Schluss gemacht hat, das in irgendwelchen Gruppen teilt, dann machen sich die alle strafbar. Ja, also da gibt es ja, also da sollten Eltern sich schon informieren über die, einfach auch die rechtlichen Grenzen.
Absolut. Das ist aber auch nicht so neu. Also alle Formen von Cybermobbing und Dissing und so weiter, die sind ja im Grunde Verlängerungen von dem, was es vorher schon gab. Also es ist ja nicht so, als ob es nie eine Fotokopie von einem Nacktbild gegeben hätte, ne? Die dann in zig Varianten durch die Schule gingen. Das gab es ja alles schon. Es hat sich nur gesteigert und vorher hat man keine große Aufmerksamkeit darauf verwendet, weil man ja es nicht wahrnehmen musste. Jetzt ist es halt ein öffentliches Thema geworden. Aber es ist schon so, das kann man auch sehr klar sagen, dass beim Mobbing 80 bis 90% der Mobbingfälle sind keine Cybermobbings, sondern sind die Mobbings, die draußen stattfinden. Und so achtsam man damit sein muss, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. So wichtig scheint es mir doch zu sein, dass man das nicht nur an Cyber hängt,
Ja,
sondern
das
man es
stimmt.
eben als komplexes Thema
Ja,
wahrnimmt. Cyber würde ja sogar noch gehen. Ich kann ja den Kanal notfalls abstellen oder löschen. Ne? Aber wenn es mir dann überall zu nachkommt, dann wird es ja schlimm.
das stimmt. Georg, wir sind jetzt schon eine Stunde im Gespräch. Ich hätte noch so viele Fragen, aber ich glaube, wir müssten es an dieser Stelle jetzt mal langsam zum Ende kommen. Weil ich finde es wahnsinnig spannend, dass du auch hier dein Wissen wirklich in so vielen Bereichen uns teilst und über, ja, hast da wirklich ein Wahnsinnswissen. Und deswegen auch mal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine Zeit, dass du uns die jetzt geschenkt hast. Ich werde dein Buch, die Renaturierung der Kindheit, werden wir verlinken. Auch deine Webseite, wenn jemand hier noch mit dir in Kontakt treten möchte. Gibt es denn, außer dass man deine Bücher liest, noch eine Möglichkeit von dir zu lernen? Bildest du aus? Machst du Schulungen? Machst du Therapien? Wie können vielleicht da geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
Ja, ich bin ja Therapeut. Ich habe eine private Praxis in Oldenburg. Und dort behandle ich, supervidiere ich, coache ich. Aber es ist eine private Praxis. Ich will nicht Teil des Kassensystems sein. Ich habe diese Ausbildungen alle, aber ich möchte da nicht drin sein, auch weil mir das die Möglichkeit gibt, die Dinge etwas eigen zu sehen. Und ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass viele sogenannte Hardcore-Zocker ganz gerne bei mir sind. Ausbilden tue ich Kolleginnen und Kollegen, also Psychologen oder Ärztinnen. Elterncoachings mache ich in der Praxis. Und ansonsten werde ich immer wieder eingeladen von irgendwelchen Strukturen, die gerne möchten, dass ich was mache.
Wir.
Wie?
Sehr, sehr schön, super. Georg, vielen, vielen Dank. Dafür werden, wie gesagt, alles verlinken. Und ich würde gerne am Ende dir nochmal das Wort geben. Gibt es noch was, wo du sagst, das wäre mir wichtig zu sagen, was wir vielleicht noch gar nicht irgendwie angerissen haben oder so ein Schlusswort?
Ja, ich würde gerne an den frühen Morgen gehen. Ich habe auch mal ein Buch über Kinderträume geschrieben. Das ist vor 3 Jahren ungefähr gewesen, 3 Jahre, ja. Und wenn ihr in den Tag kommt und fragt einander, wie die Nacht war, dann fragt euch doch mal gelegentlich, wovon habt ihr geträumt? Oder ihr sagt es selbst. Also ihr setzt euch hin und sagt, heute Morgen habe ich von der Maike geträumt. Das war bei mir heute Morgen so. Von einer alten Freundin. Und plötzlich erzählen alle, wovon sie geträumt haben. Was ihr damit macht, ist etwas, was mit der digitalen Kultur überhaupt nichts zu tun hat. Ihr geht in eine Zone rein, von der ich sagen würde, das sind unsere seelischen Wurzeln. Da kommen wir alle her. Das werden wir auch behalten. Das gehört zu den ganz elementaren Dingen, die Menschen immer gemacht haben. Und morgens über Träume reden, das haben Menschen früher auch gemacht, im Feuer. Und wenn ihr sowas macht, dann schafft ihr Bindung. Ihr wendet die Aufmerksamkeit ein bisschen tiefer in euch und nicht nur nach außen. Ihr macht so etwas bei den Jugendlichen oder Kindern, würde ich sagen, das ist MeTube, ja? YouTube ist draußen, das sind die Videos draußen und MeTube, das bist du. Ihr teilt also einen ganz alten menschlichen Faktor. Und wenn ihr das macht, dann stärkt ihr Bindung, stärkt Selbstwahrnehmung, das ist unglaublich wichtig. Und gebt euch gleichzeitig ein Gefühl, was alles in euch steckt und nicht bloß da draußen.
Ach, sehr, sehr schön. Lieber Georg, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch eine tolle Zeit.
Ich wünsche dir auch eine tolle Zeit, Kira. Herzlichen Dank an dich für deine Einladung und herzliche Grüße an alle, die zuschauen.